Herzlich willkommen bei Sicherheit, sicher morgen, Ihrem Podcast von TÜV Süd in Österreich. Mein Name ist Gudrun Getzo und in dieser Podcast-Reihe beleuchten wir zusammen mit Expertinnen und Experten des TÜV Süd Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir diskutieren, wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zukunft Hand in Hand gehen müssen, liefern Ihnen nützliche Informationen und praktische Tipps. Heute spreche ich mit Robert Herrmann, verantwortlich für Green Energy and Sustainability, über das wichtige Thema Kreislaufwirtschaft, welche Verantwortung Industrie und Wirtschaft übernehmen müssen, was sich in den Regularien tut und welchen Beitrag Konsumentinnen und Konsumenten leisten können. Ja, lieber Robert, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir beide heute über das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen dürfen. Kreislaufwirtschaft, sag mal, was bedeutet das eigentlich?
Ja, Gudrun, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls, zu diesem Thema heute mit dir ein kleines Gespräch führen zu dürfen. Wie gesagt, dieses Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt mich ja seit 20, 30 Jahren, formal seit meiner Tätigkeit an der Universität in Leoben und jetzt seit vielen, vielen Jahren bereits beim TÜV Süd. Wie gesagt, wenn wir uns die Kreislaufwirtschaft ansehen, dann ist einfach der primäre Gedanke, primäre Ressourcen möglichst zu schonen und die Sekundärressourcen, Materialien und ähnliche Dinge möglichst lang im Kreislauf zu führen, damit wir unter Anführungszeichen nicht nur die Primärressource schonen, sondern auch Klimaschutz vorantreiben, Schadstoffe im Prinzip extrahieren, aber auch den Umweltschutz und, wie du sagen, Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung möglichst niedrig zu halten, um einfach relativ lange einen lebenswerten Planeten zu erhalten.
Aber Recycling ist doch bei Weitem nicht alles, wenn wir über die Tugenden der Kreislaufwirtschaft sprechen.
Das ist allerdings richtig. Die Kreislaufwirtschaft hat ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Grundsätzen, wobei man diese gesamten Grundsätze in drei große Gruppen gliedern könnte. Das heißt, die erste Gruppe wäre, das Material oder die Dienstleistung oder das Produkt gänzlich zu ersetzen oder einzusparen. Der zweite Bereich wäre, diese Produkte möglichst lang im Kreislauf zu führen, das heißt, neue Nutzungen zuzuführen. Und erst der dritte Bereich beschäftigt sich mit Recycling, im entferntesten noch mit Verbrennung, wenn es einfach gewisse Stoffe gibt, die aufgrund ihrer Zusammensetzung, aufgrund ihrer ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen einfach nicht geeignet sind, zu recyceln, auch einer Verbrennung zuzuführen. Das heißt, da gibt es diese 9-10-R-Grundsätze, die eben unterschiedlichste Maßnahmen definieren, wie wir den Kreislauf Wirtschaft in der Wirtschaft, aber auch privat leben könnten.
Lass uns doch auf ein paar praktische Beispiele eingehen, was jetzt diese 9 oder 10 R bedeuten.
Ja, gerne. Wie gesagt, wenn wir die erste Gruppe betrachten, können wir Produkte neu denken, können wir Produkte einsparen, wo können wir einsparen? Ein einfaches Beispiel. Die erste Überlegung wäre, müssen wir gewisse Wegstrecken, die wir möglicherweise mit dem Auto zurücklegen, überhaupt mobil mit dem Auto bewerkstelligen oder könnten wir das Ganze auch zu Fuß machen? Der zweite Bereich wäre, ist es überhaupt möglich, Produkte, Materialien einzusparen, das heißt weniger Materialien und trotzdem die gleiche Wertigkeit in einem Produkt zu finden. Ein einfaches Beispiel wäre in der Gießereiindustrie, wo wir im Prinzip die Materialstärken drastisch reduzieren, die Festigkeit und die Steifigkeit des Produktes aber trotzdem erhalten. Das heißt, da ist es mannigfaltig und wichtig, dass wir Materialien einsparen. Der zweite Bereich ist Lebensdauerverlängerung, ganz einfach. Das beginnt bei elektronischen Geräten, wo wir einfach die Lebensdauer der Produkte verlängern, wo wir Dinge reparieren, um einfach die Lebensdauer, wie gesagt, zu verlängern. Das geht aber bis dorthin, dass wir zum Beispiel bei Batterien sagen, wir haben die Batterie in der Elektromobilität genutzt. Wenn sie in der Elektromobilität nicht mehr nutzbar ist, für welche Einsatzzwecke in Zukunft könnten wir diese Batterien weiterhin nutzen? In einem anderen Verwendungszweck, aber trotzdem dieselbe Batterie. Und der letzte Bereich, das Recycling oder unter Anführungszeichen, wie gesagt, mit Abstrichen die Verbrennung, ist offenkundig. Wir müssen Materialien generieren aus der Abfallwirtschaft, Recycling Materialien und sie im Kreislauf führen, um sie wieder in Produkten einzusetzen. In diesem Thema ist aber die große Herausforderung, dass die Qualitäten wie gesagt, der Sekundärmaterialien mindestens gleich hoch sein sollten wie die der Primärmaterialien, um dann im nachfolgenden Produktionsprozess keine Schwierigkeiten auftreten zu lassen. Das heißt, wir brauchen qualitätsgesicherte Sekundärmaterialien, um Primärmaterialien substituieren zu können.
Robert, es klingt jetzt danach, als müssten wir viele Produktdesigns überhaupt umstellen, denn die Produkte, an die ich jetzt so denke, die sind ja noch nicht per se kreislauffähig. Welche Herausforderungen haben denn Unternehmen jetzt bei einem etwaigen geänderten Produktdesign?
Ja, wenn wir jetzt die Kreislaufwirtschaft betrachten und im Sinne dessen, dass kreislauffähige Produkte am Markt platziert werden sollten, dann beginnt das Denken in den Unternehmen grundsätzlich bereits beim Produktdesign. Denn das Produktdesign gibt eigentlich vor, wie das Produkt genutzt wird, wie das Produkt aufbereitet wird, wie das Produkt vielleicht wieder als Recyclingmaterial in den Kreislauf rückgeführt werden kann. Das heißt, das Produktdesign selbst stellt einen sehr, sehr großen Bereich dar, wie wir denn die Kreislauffähigkeit des Produktes tatsächlich fixieren können. Zu Beginn wäre wichtigerweise zu erwähnen, dass wir auch eine erweiterte Herstellerverantwortung besitzen. Das heißt, auch im Produktdesign wird definiert, wie dann das Produkt, wenn es an ihrem Lebensende angelangt ist, wieder in den Kreislauf rückgeführt werden kann. Das heißt, Unternehmen haben Verantwortung für die Entsorgung, für das Recycling und für die Wiederverwendung ihrer eigenen Produkte. Wenn wir jetzt weiterdenken, dann haben wir derzeit auch das Problem, dass Informationen vom Produktdesign über Produktion bis hin zur Nutzung eigentlich entlang der Lieferkette de facto nicht vorhanden sind. Das heißt, die unterschiedlichen Stakeholder wissen im Regelfall nicht, aus welchen einzelnen Materialien, aus welchen Verbindungstechnologien das Produkt besteht und können daher auch nicht geeignete Maßnahmen setzen. Der Produktpass wird in Zukunft notwendig sein, Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Produktes zu sammeln, um sie dann wiederum unterschiedlichen Stakeholdern zur Verfügung zu stellen. Und die können dann dementsprechend die Maßnahmen setzen, die in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Ich darf da ein Beispiel nennen. Ich habe einmal eine Kokosnuss gesehen, die angebohrt war mit einem Strohhalm versehen, dann noch in einer Kunststofffolie eingepackt und noch einmal zusätzlich in einer weiteren Verpackung. Das heißt, ein Material oder ein Produkt wie eine Kokosnuss hat an und für sich bereits eine sehr, sehr gute Verpackung. Das noch einmal dreimal zu verpacken, würde ich, wie gesagt, als nicht zielführend sehen und deswegen könnte man das unter Anführungszeichen unter dummen Produkten subsumieren.
Hast du vielleicht auch Beispiele für Produkte, die bereits sehr klug sind im Sinne von einer Kreislauffähigkeit, Produkte, die den gesamten Lebenszyklus schon durchdacht haben, um in einem Stoffkreislauf auch zu bleiben?
Wenn wir wiederum diese Dreigliederung sehen, wie könnten wir Produkte sinnvoll vermeiden? Gibt es zum Beispiel Maßnahmen auf großen Flughäfen, wo jetzt nicht der Beleuchtungskörper im Vordergrund steht, sondern die Leuchtstärke, nämlich die Lux. Das heißt, die Firmen beauftragen nicht Firmen, Beleuchtungskörper zu installieren, sondern sie fordern eine gewisse Lux-Anzahl, eine gewisse Lichtstärke und die wird dann vom Kunden de facto auch tatsächlich genutzt. Es gibt dann über Textilien wiederverwertbare Kleidung bis hin zu elektronischen Altgeräten oder auch Batterien, unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir den Produkt möglichst langlebig im Kreis führen können, um dann am Ende ihrer Nutzung wirklich einer sinnvollen Verwertung zuführen können.
Robert, welche Möglichkeiten siehst denn du, dass Unternehmen haben, dass sie auch ihre gesamte Lieferkette kreislauffähig machen bzw. nachhaltiger gestalten können?
Ja, in diesem Bereich gibt es wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen. Wie gesagt, wir haben auf der rechtlichen Ebene natürlich Vorgaben, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein bisschen ein schwerer Begriff, aber das zeigt uns schon, wo die Reise hingehen muss. Das heißt, die Unternehmen müssen in vielfältigen Bereichen ihren Materialfußabdruck senken. Das heißt, sie können zum Beispiel aus ihren Produkten Dienstleistungen generieren, Dienstleistungen statt Produkte anbieten, um diesen Fußabdruck zu senken. Sie können auch ihre Lieferketten verkürzen. Das heißt, wie bereits eingangs erwähnt, kein Primärmaterial einsetzen, sondern Sekundärmaterial einsetzen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Langlebigkeit ihrer Produkte zu verändern. Das heißt, dass die Produkte hochwertiger sind, länger genutzt werden können, damit auch, wie gesagt, den gesamten Materialfußabdruck zu senken. Das heißt, wie bereits eingangs erwähnt, die Maßnahmen beginnen bei der Idee, welches Geschäftsmodell nutze ich als Unternehmen und welche Reststoffe oder Sekundärmaterialien kann ich generieren und wie kann ich sie dann auch wieder in den Produktionskreislauf rückzuführen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr breite Palette, wo es kein eigenes Rezept gibt, sondern die Unternehmen müssen für sich selbst entscheiden, welche Strategie dieser unterschiedlichsten Möglichkeiten ist denn für das jeweilige Unternehmen zielführend.
Jetzt hast du gerade mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eine Bestimmung erwähnt, die seitens der EU auf uns zukommt. Das ist aber bestimmt nicht die einzige. Robert, kannst du uns einen Überblick darüber geben, welche Regularien seitens der EU auf uns zukommen, damit Kreislaufwirtschaft auch wirklich in unserer Wirtschaft Einzug halten kann?
Da gibt es eine wirklich sehr, sehr große Anzahl. Ich würde mal 2 bis 3 interessante Richtlinien oder Verordnungen herausgreifen, die vielleicht interessant sind und ganz, ganz wichtig sind, die Kreislauffähigkeit in Europa de facto zu erhöhen. Das wäre zum Beispiel die Green Claims Richtlinie, das heißt, Unternehmen dürfen in Zukunft keine Claims mehr veröffentlichen, die nicht von Dritten unabhängigen geprüft sind und wo dementsprechend auch ein Prüfprozess dahinter steht. Zum Beispiel, wir sind klimaneutral oder wir transportierten CO2-frei oder ähnliche Dinge werden in Zukunft nicht mehr zugelassen werden, außer es erfolgt eine Prüfung mit einem Prüfprozess, mit Kriterien und das Ergebnis ist auch für uns als Allgemeinheit belastbar und nachvollziehbar. Eine zweite Richtlinie, die sehr, sehr spannend ist, ist die Batterieverordnung, wo in Zukunft, wie gesagt, die Recyclingfähigkeiten von Batterien, aber auch der Rezyklatgehalt in Batterien genau definiert wird, um da auch die Kreislauffähigkeit von Batterien und Sekundärrohstoffen zu fördern. Und ein drittes Beispiel wäre vielleicht die Ökodesign-Verordnung, die ganz genau in Zukunft auch vorschreibt, die Langlebigkeit von Produkten, die Recyclingfähigkeit Produkten, aber auch den Produktpass, den ich schon erwähnt habe, wo eben entlang der gesamten Wertschöpfungskette Informationen bereitgestellt werden, damit unterschiedliche Stakeholder dementsprechend kreislauffähig agieren können. Da möchte ich noch einmal erwähnen, was ganz, ganz wichtig ist. Derzeit besitzen wir die Informationen nicht. Das heißt, im Großen und Ganzen weiß die Abfallwirtschaft nicht, wie das Produktdesign tatsächlich aussieht, welche Materialien mit welchen Qualitäten und Mengen in den Produkten verbaut sind und kann deswegen auch ihre Recycling-Technologie dementsprechend nicht auslegen. Das heißt, es ist wirklich entscheidend, möglichst früh zu wissen, aus welchen Materialien, mit welchen Verbindungstechnologien Produkte hergestellt werden, um sie dann wirklich im Kreis führen zu können. Was vielleicht noch ergänzend wichtig wäre, ist, auf der europäischen Ebene wird jetzt richtig stark in Richtung Verordnung gegangen und eher weg von Richtlinienformaten. Warum? Weil eben Verordnungen in den Ländern direkt wirksam sind, Richtlinien erst umgesetzt werden müssen. Das heißt, die EU verschärft ihren Weg, wie gesagt, Maßnahmen direkt umzusetzen, was aber wiederum heißt, dass in den jeweiligen nationalen Gesetzen sehr, sehr viel Handlungsbedarf besteht, um eben die Gesetze anzupassen. Ganz entscheidend ist aber auch in diesem Zusammenhang, dass diese Verordnungen und Richtlinien in letzter Zeit sehr, sehr häufig mit delegierten Rechtsakten verbunden sind. Das heißt, wir Konsumenten und die Unternehmen wissen im Endeffekt dann nicht exakt, wie denn diese Richtlinie oder Verordnung umzusetzen beziehungsweise wie denn diese Maßnahmen in den Verordnungen umzusetzen sind, weil das dann erst in einem delegierten Rechtsakt beschrieben ist. Das heißt, wir bekommen Rahmen als Gesellschaft und wie konkret denn dann die Maßnahmen sind und wie wir das Ganze berechnen, wie wir das Ganze umsetzen, wird dann in einen delegierten Rechtsakt verschoben, der aber erst in 1, 2, 3 Jahren zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben immer das Problem, wir kennen die Stoßrichtung, wissen aber nicht, wie wir das dann im Endeffekt umsetzen. Das heißt, da ist ein sehr, sehr großer Spielraum für Forschung und Entwicklung, um im Prinzip bereits vor den delegierten Rechtsakten Maßnahmen vorwegzunehmen, um sie dann, wenn die Delegierten Rechtsakte vorhanden sind, sich dementsprechend zu adaptieren.
Ich habe jetzt vor kurzem einen Spruch gehört, der heißt: USA innoviert, China produziert, Europa reguliert. Das, was du da genannt hast, scheint das zu bestätigen. Machen wir uns jetzt in Europa das Leben schwerer, als es sein soll? Und vor allen Dingen, was mich beschäftigt, was passiert mit Produkten, die weltweit gehandelt werden, die außerhalb der EU nach Europa hereinkommen? Sind die von den gleichen Regularien betroffen oder nicht?
Ja gut, und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, weil wir ja ganz genau wissen, dass, wie gesagt, in unterschiedlichen Kontinenten unterschiedlichen Zugang zu Produktionsprozessen, zu CO2- und Klimaschutzdiskussionen bestehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie gesagt, Europa, aber auch als Produktionsland im Großen und Ganzen als Vorreiter in der Welt darzustellen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Wenn wir in Europa produzieren und aus dem asiatischen Raum, amerikanischen Raum Produkte einführen, wie gut sind denn unsere Produkte unter Anführungszeichen geschützt, beziehungsweise welche gesetzlichen Rahmen gibt es denn, damit auch europäische Produkte am Markt, wie gesagt, bestehen können? Ich kann da zwei Beispiele anführen. Da wäre die Verpackungsverordnung zu erwähnen, die im Prinzip auf Packaging, also auf Verpackungen hinzielt. Und da ist in der Verordnung ganz klar definiert, dass Verpackungen, die einen geringeren Recyclingfähigkeitsindex als 70% aufweisen, in Europa nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Das heißt, diese Regelungen und Maßnahmen gelten für europäische Unternehmen, aber auch für Unternehmen, die Verpackungen in Europa in Verkehr bringen möchten. Das ist ein typisches Beispiel, wo die Europäische Union, wie gesagt, auch den externen nicht-europäischen Markt mit einzieht und einfach eine Richtschnur setzt, damit europäische Produkte und Produkte aus dem nicht-europäischen Raum gleichgesetzt werden können. Auf der zweiten Seite gibt es eine Richtlinie, wo es um die CO2-Belastungen von Produkten im nicht-europäischen Raum steht. Das heißt, wir haben in Europa dieses CO2-System, wo wir Emissionszertifikate kaufen und dadurch natürlich Emissionen senken möchten. Und Anführungszeichen mit Druck auf die Industrie, heißt aber auch auf der anderen Seite, dass einfach die Produkte in gewisser Weise kosteneffizienter produziert werden können. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Produkten, die aus dem Ausland möglicherweise mit einem hohen CO2-Rucksack belastet in Europa angeboten werden, möglicherweise auch billiger verkauft werden können, weil ja die CO2-Zertifikate im Ausland nicht so wie in Europa vorgesehen sind. Auch dort gibt es eine spezielle Richtlinie, die in Zukunft das regeln wird, dass eben Produkte aus Europa und Produkte, die nach Europa eingeführt werden, im CO2-Bereich einen gewissen Ausgleich erhalten. Und diese Richtlinie nennt sich CBAM.
Apropos weltweite Regulierung. Wir haben ja auch die United Nations und die sogenannten 17 SDGs, die Sustainable Development Goals von der UNO. Da fällt auf, dass Kreislaufwirtschaft überhaupt nicht erwähnt wird in diesen SDGs. Hat die UNO darauf vergessen?
Die UNO hat darauf natürlich nicht vergessen. Es gibt diese 17 SDGs. Wenn wir uns diese 17 SDGs ansehen, dann müssen diese 17 SDGs in ein unterschiedliches Kriterienbewertungsschema gegossen werden, um einfach entscheiden zu können, wie gut erfüllt denn das jeweilige Unternehmen eben die unterschiedlichen SDGs. Wichtig ist zu erwähnen, dass hinter diesen 17 SDGs weit über 1000 Kriterien liegen, die unterschiedliche Fachbereiche ansprechen. Wenn wir jetzt die Kreislaufwirtschaft oder der Circular Economy Gedanken hernehmen, dann ist der Kreislaufwirtschaftsgedanke natürlich nicht vom Klimaschutz explizit zu trennen. Und aus diesem Grund sind natürlich Kreislaufwirtschaftskriterien, aber auch Klimaschutzkriterien implizit zu sehen im Sinne dieser 17 SDGs. Es gibt zum Beispiel das SDG 7, erneuerbare Energien, wo wir einfach die erneuerbaren Energien forcieren müssen. Es gibt das SDG 12 nachhaltiger Konsum und Produktion, wo genau diese kreislaufwirtschaftsfähigen Gedanken mit implementiert werden. Es gibt das SDG 13 allgemeiner Klimaschutz, wo eben die CO2-Maßnahmen definiert werden und am Rande natürlich SDG 14 Leben unter Wasser. Wie gesagt, warum hat das mit der Kreislaufwirtschaft zu tun? Wir kennen die Problematik von, wie gesagt, Littering, das heißt Kunststoffabfälle, die im Prinzip über Flüsse ins Meer gelangen und dort, wie gesagt, Schwierigkeiten bereiten, aber auch Leben am Land, wo wir in Europa zwar gesegnet sind, weil wir im Prinzip eine funktionierende Abfallwirtschaft besitzen, aber in anderen Regionen der Welt dieses Thema durchaus sehr, sehr mannigfaltig ist. Das heißt, übergeordnet sind die SDGs extrem wichtig, um Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz umzusetzen. Und in vielen dieser SDGs finden sich wieder Aspekte, die eben Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz unterstützen.
Robert, wir fassen zusammen. Kreislaufwirtschaft in Gang zu bekommen, ist ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Es braucht die Unternehmen, die kreislauffähige, kluge Produkte auf den Markt bringen. Es braucht die Abfallwirtschaft, die hier mitspielt. Es braucht die Konsumentinnen und Konsumenten, die mitspielen. Und es braucht die Regulative. Dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz, wie weit sind wir denn jetzt tatsächlich in Europa? Wo sind wir schon gut und wo haben wir noch Aufholbedarf?
Ja, liebe Gudrun, da möchte ich vielleicht mit zwei Zahlen beginnen. Wenn wir uns die Zirkularitätsrate zum Beispiel für Europa, speziell auch für Österreich ansehen, liegen wir dabei rund 12, das heißt 12% der Materialien als Recyclingmaterialien werden wiederum in Produkten eingesetzt. Wir haben da in Europa eine sehr, sehr breite Spanne. Wie gesagt, das beginnt bei mehr als 30% in Holland und endet im Prinzip im Osten von Europa bei unter 2%. Das heißt, man sieht ganz klar, dass wir in Europa noch in diesem Bereich einiges an Maßnahmen setzen müssen, um in Europa insgesamt besser zu werden. Wenn wir uns auch den Materialfußabdruck als zweite Kennzahl ansehen, dann liegen wir zum Beispiel in Europa bei rund 20 Tonnen pro Einwohner und Jahr, in Österreich bei rund 33 Tonnen. Da gibt es noch eine Reihe von Maßnahmen, die es zu setzen gilt, um im Prinzip in Zukunft 2050, und das ist ja die Kreislaufwirtschaftsstrategie von Österreich, dementsprechende Zielwerte zu erreichen. Wenn wir uns den gesellschaftlichen Gegebenheiten widmen, habe ich es bereits erwähnt, ist es ganz entscheidend, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette denken. Du hast es bereits erwähnt, wir beginnen in der Produktion oder noch weiter vorne bei der Primärproduktion der Stoffe und enden dann beim Konsumenten, der dann im Endeffekt die Entscheidung trifft, in Wirklichkeit, verwende ich das Produkt weiter, lasse ich es möglicherweise reparieren, um es wiederverwenden zu können, oder entsorge ich das als Abfall, um es wieder in die Kreislaufwirtschaft rückführen zu können. Das heißt, der Konsument braucht Informationen, der braucht Möglichkeiten, der braucht auch, wie gesagt, Regulative, die es ihm erlauben, Maßnahmen zu setzen, die er für sich selbst als Entscheidung treffen kann. Wir wissen alle, es gibt so eine Art Drittellösung, das heißt, ein Drittel der Bevölkerung ist sehr, sehr affin, wir brauchen nur Maßnahmen und Vorschläge bringen und er wird die annehmen. Ein Drittel der Bevölkerung, würde ich sagen, ist unentschlossen, wenn die Maßnahmen passen, wenn es für ihn sinnvoll erscheint, dann wird er Maßnahmen setzen oder in der Strategie mitgehen, und ein Drittel der Bevölkerung wird möglicherweise sämtliche Maßnahmen ablehnen und dementsprechend auch nicht wirklich kreislauffähig agieren wollen. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Drittel der Bevölkerung, die wir an Bord holen können. Wir als Konsumenten, wenn wir denn in Geschäften unsere Kleidung, unsere Lebensmittel kaufen, sind darauf angewiesen, was denn die Wirtschaft bereitstellt. Und wenn die Wirtschaft sinnvollerweise Produkte bereitstellt, Dienstleistungen bereitstellt, die für uns Konsumenten einen Mehrwert darstellen, dann denke ich auch, dass eine Reihe von Konsumenten das in Anspruch nehmen werden.
Kreislaufwirtschaft umzusetzen ist jetzt ein ganz, ganz hochkomplexes Thema. Ihr vom TÜV Süd helft Unternehmen dabei, kreislauffähig zu werden. Was genau bietet ihr denn den Unternehmen an Hilfestellung an?
Ich habe es bereits vorhin erwähnt, diese Dienstleistungen beginnen im Großen und Ganzen bei Klimaschutzmaßnahmen, Klimaschutzbewertungen, das heißt zum Beispiel den CO2-Fußabdruck von Produkten, aber auch Abfallströmen. Warum ist das sehr, sehr wichtig? Große Unternehmen möchten in Zukunft zum Beispiel CO2-freie, CO2-arme oder auch neutrale Produkte herstellen, um aber im Großen und Ganzen auf Basis der Green Claims Richtlinie diese Aussagen treffen zu können, müssen Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette CO2-Fußabdrücke nachweisen. Und da kommt unter Anführungszeichen TÜV Süd ins Spiel und verifiziert dementsprechend die CO2-Fußabdrücke. Wenn wir uns in die Kreislaufwirtschaft begeben, dann gibt es unterschiedlichste Dienstleistungen. Das beginnt von der Verifizierung des Rezyklatgehalts von Produkten bis zur Recyclingfähigkeit Produkten, geht dann auch weiter über Wasserstoffthemen und ganz aktuell zum Beispiel Nachhaltigkeitsbewertungen im Sinne der RED II, der Renewable Energy Directive, wo eben biogene Stoffe entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette zertifiziert werden, um sie am Ende des Tages bei den Verwertern, bei den Konversionsanlagen CO2-neutral zu stellen und damit auch dementsprechend weniger Zertifikate zukaufen zu müssen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, wo uns die Arbeit in Zukunft sicherlich nicht ausgehen wird, bedeutet aber auch laufend neue Dienstleistungen zu entwickeln, bestehende zu adaptieren, um einfach den Nutzen für den Kunden und für die Umwelt, wie gesagt, immer besser und vorrangig bearbeiten zu können. Die bis jetzt erwähnten Regularien bzw. Dienstleistungen des TÜV Süd beruhen ja bereits auf bestehenden normativen Regelungen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, anderen Requirements. Wir haben aber gesehen, dass in Zukunft eine Vielzahl neuer Bewertungsverfahren notwendig sind, wie zum Beispiel in der Green Claims Richtlinie beschrieben. Weil aber dieser normative Prozess oft über Jahre gehen kann, ist es für uns wichtig, bereits im Vorfeld zu wissen, wie wird denn eine Bewertung durchgeführt, welche Kriterien sind denn für eine Bewertung notwendig und wie soll dieser Bewertungsprozess aussehen. Aus diesem Grund investiert der TÜV Süd auch sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung, um in Zukunft auch relativ rasch reagieren zu können, um gemeinsam mit Forschungsinstitutionen bereits im Vorfeld Requirements zu schaffen, um dann unsere Prozesse anzupassen, um dann in späterer Folge, wenn dann dementsprechende Normungen vorhanden sind, diese Normen dann einfach nur einfach anzupassen und auch umsetzen zu können.
Das heißt, ihr an der Schnittstelle zwischen den Normen und auch der Industriewelt oder der Unternehmenswelt, kann man so sagen, ihr helft uns dabei, dass die Standards, die dann auf den Markt kommen, auch wirklich hilfreiche Standards sind und die Realität abbilden?
Ja, das ist ganz genau richtig. Wir als unabhängiges TIC-Unternehmen sehen uns ja immer mit dem Problem konfrontiert, dass wir im Regelfall Unternehmen in der Umsetzung nicht beraten dürfen, weil wir ja der unabhängige dritte Prüfer sind. Das heißt, die Unternehmen müssen im Vorfeld genug Informationen besitzen, um dementsprechend, wie gesagt, Maßnahmen setzen zu können, die wir dann als Unabhängiger prüfen können. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen transparente Informationen erhalten. Was müssen sie machen? Wie müssen sie es machen? Wie schaut denn der Prüfprozess aus, um dann, wie gesagt, in weiter Folge die Prüfung durch uns auch positiv zu bestehen und zum Beispiel ein Zertifikat erhalten zu können?
Robert, du bist ja selbst ein riesengroßer Fan, nicht nur von Kreislaufwirtschaft, sondern von allem, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Warum schlägt dein Herz bei diesem Thema höher?
Ja gut, und herzlichen Dank für die Frage, auf die habe ich bereits gewartet. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass wir auch in Zukunft unseren Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Das heißt, wir müssen einfach Luft, Boden und Wasser schützen und schonen, um einfach langfristig ein gedeihliches Miteinander auf der Welt zu haben. Wichtig in diesem Zusammenhang, wir alle sind Väter, wir sind Mütter, wir haben Kinder, wir schauen in die Zukunft und wir können der Zukunft natürlich nur dann eine lebenswerte Umwelt hinterlassen, wenn wir die Ziele und Maßnahmen, die wir uns selbst setzen, auch umsetzen und vor allem die Zeichen der Zeit, die uns die Welt zeigt, auch erkennen und dementsprechende Maßnahmen setzen.
Wenn wir 5 Jahre in die Zukunft schauen und du blickst zurück. Auf was bist du dann stolz?
Wenn wir das von meiner beruflichen Seite her denken, dann wäre ich wirklich stolz darauf, dass wir beim TÜV Süd entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterschiedlichste Dienstleistungen anbieten, die einen Mehrwert für den Kunden selbstverständlich bieten, einen Mehrwert für die Umwelt selbst und natürlich auch für den TÜV Süd, nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, sondern auf der gedanklichen Seite. Das heißt, wir werden und müssen uns alle weiterentwickeln. Dazu gehört, wie gesagt, auch neue Dienstleistungen, die natürlich einen Nutzen für uns alle, für die Gesellschaft bringen müssen. Und das wäre, wie gesagt, ein Anliegen, das ich in 5, 6, 7 Jahren gerne umgesetzt hätte.
Und auf deiner privaten Seite?
Ich habe heute in der Früh beim Ankommen mit dir, lieber Gudrun, die Diskussion geführt, autofrei, und ein wirkliches Anliegen wäre es, im Carport kein Auto stehen zu haben. Das heißt, alle Wege, die irgendwie möglich sind, öffentlich oder per Rad oder zu Fuß durchführen zu können. Das wäre durchaus ein ambitioniertes Ziel, aber da mache ich mir sehr gern Gedanken darüber.
Herzlichen Dank, Robert Herrmann. Seine Kontaktdaten und das TÜV Süd White Paper über Kreislaufwirtschaft finden Sie in den Shownotes. Das war Folge 3 von Sicherheit, sicher morgen, Ihrem Podcast vom TÜV Süd in Österreich. Wie hat es Ihnen gefallen? Schenken Sie uns doch Ihre Bewertung und folgen Sie uns. In der nächsten Folge spreche ich mit Susanne Zichrer, Leiterin der TÜV Süd Akademie, über Nachhaltigkeit und Weiterbildung und welche Rolle Wissen in der Welt von morgen spielt. Bleiben Sie dran! Sicherheit, sicher morgen!